AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe, die Glückszahl, von AI in Finance, dem Podcast bei Payment and Banking, wo Sascha Dewald und meine Wenigkeit, Mike Klotz, über die Entwicklungen im Bereich von AI, zu Deutsch künstliche Intelligenz, sprechen, insbesondere mit einem klitzekleinen Fokus auf Finance. Und ich freue mich auf die 13. Ausgabe und schmetter ein freundliches Hallo in deine Richtung, lieber Sascha. Wie geht's dir?
Du, mir geht's richtig gut. Wirklich. Hab Sommergefühle, wenn ich dich sehe hier.
Das kann man komisch verstehen, dass du Sommergefühle hast, wenn du mich siehst.
Weil ich kann ja so Herzchen machen.
Herzchen. Ja, sieht man das auch, Herzchen?
Ist nicht so interaktiv. Mir geht's gut. Ist alles fein. Es ist Sommerloch, wartet immer noch ein bisschen auf uns. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Und dann hatten wir eben Vorgespräch und wollten eigentlich, für alle Hörer und Hörerinnen, wir quatschen ganz viel, aber wir machen eigentlich nie Vorgespräche, sondern fangen einfach immer sofort an. Es ist halt ein schöner Freestyle-Podcast. Das ist aber auch das, was tatsächlich viele von euch sehr positiv uns immer widerspiegeln. Heute haben wir ein ganz langes Vorgespräch schon gemacht, weil wir eigentlich ganz viel rausnehmen wollten, weil wir beide die Liste vollgeballert haben. Ist uns nicht gelungen. Könnte also ein längerer Podcast werden heute. Und wird wahrscheinlich erst beendet, wenn einer von uns den nächsten Termin hat, oder?
Ja, irgendwie sowas. Aber wir schauen einfach mal. Und in der Tat hatten wir in unserem kleinen Vorgeplänkel tatsächlich gesagt, ja, irgendwie erst haben wir gedacht, es ist gar nichts los, und dann haben wir festgestellt, es ist doch eine ganze Menge los. Und lass uns einfach mal hart einsteigen. Und zwar mit einer Nachricht, die mich nicht überrascht hat, weil man hat das schon ein bisschen länger angekündigt, aber ich finde den Impact dahinter so massiv, und da würde ich gerne mit dir mal drüber sprechen. Also, vielleicht ein bisschen Historie. Wir haben ja mal irgendwann in einer unserer unzähligen Folgen, die wir schon produziert haben sozusagen, mal darüber gesprochen, dass Google Suchergebnisse, nicht die Suchergebnisse, die Google-Suche in Summe zurückgeht auf Basis auf Basis der vielen AI-Tools, die es gibt, also ChatGPT, Gemini. Es wird also weniger gegoogelt, sondern man nutzt halt die Werkzeuge, die es da draußen gibt. Das macht sich in den Suchvolumen, das Wort fehlte mir, bemerkbar. Und umso bemerkenswerter ist es, dass Perplexity vor ein paar Wochen angekündigt hat, einen eigenen Browser zu machen mit dem klangvollen Namen Komet. Und diesen Browser haben sie gestern veröffentlicht. Wir hätten total gerne euch schon einen echten Test quasi zum Besten gegeben, was aber nicht geht oder deshalb nicht geht, weil zwei Dinge. Das Ding ist momentan USA only, also ich kann es nicht nutzen in Europa, beziehungsweise der Download geht gar nicht. Und der Download ist an einem Abo verknüpft, welches das Max-Abo ist, was mit stolzen 200 US-Dollar im Monat zu Buche schlägt, also etwas teurer. Und das haben wir uns noch nicht gegönnt. Aber ich habe mir das Ding mal insofern angeschaut. Es gibt dazu nämlich eine Menge YouTube-Videos und Erfahrungsberichte. Und das, was die dort gebaut haben, ist bemerkenswert. Kommen wir vielleicht gleich zu. Und gleichzeitig hat aber auch OpenAI ebenfalls gestern angekündigt, auch einen Browser zu bringen. Ein bisschen anderes, ein bisschen anderer Schnack, sage ich mal. Also die unterscheiden sich schon so ein bisschen. Aber es ist insofern bemerkenswert, dass jetzt ein kleiner Browser-War begonnen hat, von dem wir alle dachten, er sei bereits eigentlich entschieden.
Ja, schon spannend, dass bei Perplexity das Kernstück die KI-Suche ist, die dann quasi diese Suchergebnisse direkt zusammenfasst. Das gleiche auch beim Webbrowser von OpenAI so sein soll. Bei Perplexity gibt es dann auch diesen Assistant obendrauf, der heißt Komet, also so ein KI-Assistent. Agent, der auch all deine Tabs managt. Also für alle, die von uns immer irgendwie hunderte von Tabs offen haben, gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann nur noch einen, aber es gibt eine Memory-Funktion unter den Tabs und eine Vernetzungsfunktion. Du kannst dann irgendwie deine Mails und Kalender da noch mit direkt connecten und alles direkt im Browser dann zusammenfassen. Also dieses Ding hat, also es braucht erstmal vollen Zugriff, also alle E-Mails lesen, Kalender checken und kann dann daraus alles andere erstellen, ne? Buchung durchführen, simpelste Aufgaben bis wirklich komplizierteste Themen funktioniert aus dem KI-Browser heraus, ohne dass auch nur eine einzige Seite wirklich noch geöffnet wird.
Und ganz interessant, lokal. Also es ist nicht so, dass jede Anfrage zur Perplexity geht, sondern das Ding soll lokal laufen tatsächlich. Also es wird ein lokales LLM installiert. Und was ich wirklich interessant finde in dem Zusammenhang, du kannst halt nicht nur dieses klassische Fass mir mal eine Seite zusammen, sondern es ist wirklich super interaktiv. Also ich kann ein Slack-Fenster im Browser aufhaben. Und man sieht das auch in dem Komet-Video eigentlich ganz schön, dass wir in die Shownotes verlinken werden. Und kann dann sagen, okay, hier hat ein Kollege was geschrieben, ich verstehe nicht, was der meint, ich bin halt kein Techie, erklär's mir mal für Dumme, ja, mach mir einen Kalendereintrag. Und all das passiert, wie gesagt, nicht nur dieses Klassische, wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal, es gibt ja schon viele Browser-Add-ons oder Plugins, wo du so ein bisschen dir was zusammenfassen kannst und was lese ich hier. Komet geht halt eben viel weiter. Es ist halt ein Agent, der deine Aufgaben erledigt, ohne dass du dich durch die ganzen Browserfenster klicken musst, bis hin zu Fragen beantwortet nach dem Motto, das, was ich hier lese, habe ich das nicht schon mal gelesen irgendwo? Und Komet kann dir sagen, ja stimmt, letzte Woche auf der und der Seite. Also ich finde das einen bemerkenswerten Move, auch vor dem Hintergrund, dass es ja wieder ein Stück Kundenschnittstelle ist, wo wir alle dachten, na, das liegt eigentlich in Händen von Chrome, vielleicht noch ein bisschen Firefox, ganz wenig Opera, aber jetzt kommen zwei völlig neue Protagonisten und OpenAI, die ja einen ähnlichen Weg gehen, indem sie halt sagen, okay, wir starten gar nicht mehr mit einer Google-Suche, sondern wir starten einfach mit einem ChatGPT und dann gucken wir mal, was hinten raus passiert.
Total. Also das Browser-Game ist auf jeden Fall eröffnet und wir, wahrscheinlich genau wie Google, schauen da sehr genau hin und halten euch auf dem Laufenden. Und du bist schon wieder heiß wie Frippenfett, mein Lieber, auf diese ganzen Themen Total. Hier, die da irgendwie stehen.
Total.
Eigentlich wollten wir ja mit der Finance-Ecke anfangen.
Ach, stimmt. Ich bin hier im Fenster, ich habe das weiter runtergescrollt und du hast total recht, wir wollten mit der Finance-Ecke anfangen.
Ja, weil das halt auch ein Feedback war, dass wenn wir Finance-Sachen haben, halt auch mal so ein bisschen das am Anfang haben, damit die Leute nicht immer so hin und her
schauen.
Ist ja
dann lass uns das jetzt machen.
Wir fangen
jetzt mit der Finance-Ecke an.
Genau.
Du hast gesprochen.
Also, ich habe gesprochen.
Wo
ja,
auf dem Event. Bei der
letzte Woche BaFinTech, genau. Das war eher so ein bisschen nerdiges Thema, aber tatsächlich ich habe einen LinkedIn-Post gemacht diese Woche und ich habe sehr viel Feedback dazu bekommen, auch in den DMs und dann so einen relativ vielfachen Wunsch, würde ich sagen, darüber auch mal ein bisschen zu sprechen. Ja, also es war eine sehr sommerliche Stimmung in Berlin letzte Woche, so lässt es sich, glaube ich, zusammenfassen und es gibt, glaube ich, ne, also dieser ganze BaFinTech war so in diesem Rahmen. Es gibt den schönen Widerspruch aus maximaler Geschwindigkeit und maximaler Regulierung. Ja, wir haben gesprochen über Instant Payments, über KI, über Quantum Computing. Und das alles soll jetzt auch in die Finanzwelt. Die Frage war natürlich die ganze Zeit bei allen Panels in den zwei Tagen, wie viel Regulierung verträgt die Innovation, ohne dass am Ende überhaupt noch jemand den Überblick behält. Ja? Und dann war auch der BaFin-Präsident Mark Branson dort und er hat diverse Reden gehalten. Aber er hat schön auf den Punkt gebracht und er sagte, Innovation darf grundsätzlich nicht auf die Kosten der Stabilität klingen oder gehen. Ja? Also das ist erstmal so eine Standard-Quote, aber da tatsächlich zog sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden durch alle Panels. Ja, das ist jetzt wurscht, ob Quantum Computing, ob die neue Kryptoverordnung oder die neue Instant-Payments-Pflicht ab Oktober. Unsere Aufsicht, nicht nur die BaFin, aber auch die Bundesbank und die EZB, verlangen, dass wir als Branche uns nicht nur so die coolsten Technologien holen, sondern sie dann auch beherrschen. Und beim Thema AI war dann die Debatte tatsächlich sehr intensiv und sehr hitzig. Ne? Alle wollen irgendwie generative KI in ihre Prozesse reinbringen, von Chatbots auf Prozessautomation etc. Aber was viele immer noch nicht sehen, ist kein Plug and Play. So. Und dann war ich auf einem Panel und habe über die Validierung von Modellen sprechen dürfen. Und da war dann auch sehr klar, es geht hier nicht nur um Technik, sondern es geht vor allem um Governance. Es geht auch um Haftung, es geht um Modellrisiken, ja, und Daten natürlich. Und die große Frage war, was mache ich eigentlich, wenn mein System irgendwie plötzlich wild rumhalluziniert, wenn es Quatsch erzählt, wenn es die falschen Daten ausplaudert, ja? Und wir haben ja hier schon öfter mal drüber gesprochen, soll ja auch keine Werbung sein, aber wir bei der DKB haben uns ja für so ein mehrstufiges System entschieden. Und darüber haben wir dann quasi onstage mit verschiedenen Speakern, aber vor allem auch mit zwei Vertretern der BaFin gesprochen, die auch auf der Bühne waren. Und wir haben dann das so anhand unseres Praxisbeispiels in der DKB auseinandergenommen. Das ist dieser Digital Agent, also unser GenAI-Chatbot. Und der läuft ja seit Anfang des Jahres mit GenAI-Unterstützung Vollgas quasi. Und da war dann schon die Frage der BaFin, wie macht ihr das in einer Branche, in der ja jeder Fehler auch ganz schnell so ein Reputationsschaden werden könnte, ja? Und die Frage war, in die Tiefen dann zu gehen der Validierungsmodelle, das habe ich dann da auch getan, das würde ich jetzt mal hier nicht machen, ich glaube, das ist ein bisschen zu nerdig, aber ich glaube, am Ende muss man sich so überlegen, diese ganzen typischen Best-Practice-Beispiele, die Checks and Balances, die man so normal als Banker im Risikoansatz hat, gehen da halt nicht, ja, das heißt, zwar machst du am Anfang von so einem Go-Live mit hunderten Szenarien, prüfst du mit ganz vielen Experten, was die KI sagen darf, was sie nie sagen sollte und Co., bevor du dann in der Beta-Phase quasi dieses Input-Output-Modell ausrollst. Aber was wir sehr, sehr schnell gemerkt haben, ist, wenn du es hochskalierst von so ein paar hundert Konversationen auf viele tausend, 10.000, 100.000, dann kannst du es nicht mehr manuell machen. Auch Stichproben funktionieren dann nicht mehr, weil sie auch nicht mehr wirklich statistische Signifikanz haben. Das heißt, wir haben einfach eine zweite KI ins Spiel gebracht. Das nennt sich dann Ensemble-Modell. Das haben ganz wenig in der Branche im Einsatz, aber es ist total sinnvoll, weil du quasi die Ausgaben der ersten KI in Echtzeit mit einer zweiten KI prüfst. So. Wir haben das irgendwie mit vielen 10.000 Sachen oder Interaktionen geprüft und das funktioniert perfekt. Und darüber haben wir sehr lange gesprochen. Kann man sich, glaube ich, auch noch irgendwo anschauen. Gibt auch viele, viele Posts dazu. Aber interessant ist es am Ende, die Diskussion auf der BaFin Fintech zeigt, so ein Setup wird in Zukunft totaler Standard sein müssen, dass du versuchst, immer deine neue Modellierung und deine Validierung und Plausibilisierung von allem, was du mit KI machst, immer nachzuschärfen und dich nicht auf alte Modelle verlässt oder auf alles das, was du in den letzten 100 Jahren gelernt hast. Nicht nur, weil die Aufsicht es sehen will, sondern weil es am Ende ja Vertrauen mit deinen Kundinnen und Kunden schafft. Und was wir halt ganz schnell gesehen haben, auch auf der Bühne, ist, in jedem Freitextmodell wirst du es niemals schaffen, dass es zu 100% fehlerfrei ist. Aber es muss halt so gebaut werden, dass es Fehler sofort, wenn es sie erkannt hat, dann auch stoppt, daraus lernt und dass dieser Fehler nicht nochmal auftritt. Und das ist schon nochmal eine andere Wahrnehmung hier.
Das Interessante ist ja, dass man insbesondere bei Maschinen und KI irgendwie gefühlt andere Maßstäbe setzt. Ich meine, wenn wir mit Menschen sprechen, passieren auch Fehler. Also wenn ich jetzt mit einer in eine Beratung gehe und es spielt überhaupt keine Rolle, welche Beratung, ob es jetzt Finanzberatung ist oder Gesundheitsberatung. Man spricht mit Menschen, die nicht alles wissen können und die unter Umständen auch Fehler machen. Und diese Haftung in Anführungsstrichen, die man ja gelöst hat auf einer menschlichen Ebene sozusagen, die müssen natürlich auch lösen im Bereich von AI. Und das, was du gerade beschrieben hast, das Ensemble-Modell, passt da eigentlich sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass wir eine hundertprozentige Lösung hinbekommen, aber eine Quote, die sehr viel höher sein wird, als die Fehler, die bei Menschen entstehen. Und ich weiß nicht, wie du drauf guckst. Mich erinnert die Diskussion so ein bisschen darum, als es um das Thema als es aufpoppte vor 5 Jahren, 6, 7 Jahren, autonomes Fahren. Als es darum ging, ja, wie entscheidet denn der Tesla, wenn die ältere Dame jetzt über die Straße geht und das Kind, ja, wen fahre ich jetzt um? Ja, also diese klassische Frage, die man als Mensch sich ja auch nicht stellt. Also es braucht also, ich glaube, wir müssen andere Maßstäbe setzen und am Ende damit leben, dass eine kleine Fehlertoleranz da sein wird. Aber die wird, glaube ich, immer noch besser sein oder niedriger sein, als wenn wir mit Menschen zu tun haben. Interessante Diskussion. Die Rede von
Branson.
BaFin-Präsident Mark Branson kann man sich online ja nochmal durchlesen. Ich habe das heute Morgen tatsächlich gemacht. Und du hast es eben so schön beschrieben, dieses Spannungsverhältnis zwischen Geschwindigkeit und wir sind ja die BaFin, die wird auch in der Rede relativ deutlich.
Ja, aber es war schon spannend, auch wie er, glaube ich, die BaFin jetzt auch nochmal verändern will und wie wirklich offen und objektiv sich diese Themen auch anschauen. Ne? Da war auch keine Angst oder sowas, sondern es war einfach sehr viel Interesse auch in den Nachgesprächen, dann, die ich dann noch führen durfte mit BaFin, mit Bundesbank. Da ging es vor allem darum, wirklich zu verstehen, wie machen wir das? Was brauchen wir, um Klarheit und Regulation auch zu nutzen? Aber auch, also was können wir halt als Industrie so ein bisschen vorgeben? Also es war wirklich gut, es war auf Augenhöhe, es war ein total fairer Austausch. Was ich aber auch, also vielleicht auch an der Stelle irgendwie mal kurz einen kurzen Werbeblock irgendwie mal machen muss, ist, ich bin ja geflasht, wie viele Menschen mich auf dieser Veranstaltung, auch tatsächlich bis in die obersten Reihen von den genannten Unternehmen eben, aber auch anderen Leuten angesprochen haben und so viel positives Feedback zu unserem Podcast bekommen haben. Von daher tausend Dank an euch alle auf jeden Fall dafür. Ich hoffe, das zeigt sich auch in unseren Zahlen. Mike haben wir gesagt, gehen wir im Nachhinein mal rein. Aber also gefühlt gibt es da draußen auf einmal ganz viele, die AI in Finance hören.
Ja. Auch von meiner Seite natürlich vielen lieben Dank. Ja, du hast den Recap BaFin Tech gemacht. Wir hatten aber noch zwei, drei andere Finance-Themen. Und dann lass uns auch jetzt vielleicht genau eben in dieser schönen Ecke bleiben.
Ja, lass uns das mal die schnell machen. Die sind nicht so groß, aber ich glaube, die sind recht interessant. Wir haben ja im letzten Jahr viel über...
Ich finde die schon groß. Also.
Naja, also in der grundsätzlich schon, aber nicht in der Veränderung. Also Klarna, ne, ihr kennt alle den schwedischen Zahlungsanbieter, der war ja schon immer gefühlt so ein bisschen der Tech- und auch AI-Vorreiter. Und die sind ja im letzten Jahr diesen riesen Schritt gegangen, haben ihren gesamten Kundenservice irgendwie rausgeschmissen, alles irgendwie AI gemacht, bis sich herausgestellt hat, huch, so einfach ist es doch nicht, wir brauchen vielleicht doch noch ein paar Leute für komplexe Fälle. Die sind jetzt den nächsten Schritt gegangen und die haben seit 3 Wochen Voice AI eingeführt und tatsächlich auch wieder komplett richtig groß. Und die Idee dahinter ist total simpel, ja. Sie sagen, dass über 80% der eingehenden Kundenanrufe einfach mittlerweile komplett von generativer KI übernommen werden. Und da gibt es so eine KI-Agentin und die versteht dabei jede Sprache, mit der du sie ansprichst. Die reagiert auf Rückfragen, kann im Kundenkonto Änderungen vornehmen, wenn es mal irgendwie komplizierter wird. Kann sie das Ganze auch als Gesamtgesprächskontext sauber an den menschlichen Mitarbeiter, der immer noch da daneben sitzt, übergeben. Aber das heißt quasi, egal wie welche saisonalen Höchstzeiten oder Peaks es gibt, es gibt einfach keine langen Warteschleifen mehr, keine tausendfach wiederholten Daten, IVR, nahtloser Wechsel, ne? Sondern Klarna spricht einfach davon, dass sie jetzt schon die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall um 25% verkürzt haben, also diese sogenannte Average Handling Time, und auch, dass sie ihre First-Time-Resolution auch maximal verkürzt haben. Und besonders spannend ist, sie nutzen dafür halt auch LLMs, die auch so emotionale Tonlagen erkennen und dann an den Gesprächsfluss anpassen. Also zum einen können die meinen und deinen Akzent so ein bisschen imitieren. Ne? Das hilft ja auch so ein bisschen in der Völkerverständigung. Gleichzeitig können die aber auch sagen, ne, wenn der Mike wieder cholerisch wird oder der Sascha wieder
irgendwie
traurig
klingt. Was soll das jetzt heißen? Was meinst du damit?
Das war ein rein fiktives Beispiel, mein Schatz. Weißt du, da können die das in den Gesprächsfluss mit aufnehmen. Also es ist wirklich wie so ein empathischer Callcenter-Agent. Und ich persönlich glaube, das wird ein Riesending. Das heißt, Voice AI auch in den nächsten Monaten in den Callcentern. Ich würde auch sagen, wir schauen uns das auch an. Das ist ja so der nächste relevante oder logische Schritt. Es gibt da tolle Unternehmen da draußen, die das irgendwie machen. Und ich muss auch da vielleicht irgendwie so die letzte interne Lanze mal brechen. Wir haben ja irgendwie auch unsere, in der DKW gibt es die DKW Service, die das bei uns halt alles einführt, weil sie für den Kundenservice verantwortlich ist. Und da gibt es zum Beispiel mit Petra und Eugen Leute, die dieses Thema so krass geil treiben und immer wieder aus Kundenperspektive dieses Thema voran. Ist mega. Und auch Voice kann dich als Kunde wirklich mehr happy machen, wenn du es perfekt einführst. Wichtig ist, letzter Satz, bevor du irgendwie zum 12. Mal eingeatmet hast. Ich glaube ganz fest daran, dass du immer noch als Korrektiv und als so Sekundärlösung einen Menschen im Hintergrund brauchst, als Absprungbasis, wenn es wirklich irgendwie hakelig komplex wird oder wenn ich einfach wirklich mal bei einem Menschen irgendwie mich ablassen will. Jetzt du.
Ich atme nur schwer, weil ich einfach schon alt bin, aber du hast eben so schön im Konjunktiv gesprochen. Wir schauen uns das an. Das ist natürlich falsch. Ich habe mir das natürlich bereits angeschaut, lieber Sascha. Ja, weil du hast ganz verschwiegen, dass man auch mit dem Klarna-CEO selbst sprechen kann,
was
sie nämlich gemacht haben. Ist nämlich ein mega geiler Move. Sie haben nämlich die Stimme, du musst mir jetzt sagen, wie der Name ausgesprochen wird, weil da bist du echt gut drin. Sebastian
Siemiatkowski.
Siemiatkowski? Na, geht sogar.
Siemiatkowski, ja.
Genau. Der hat seine Stimme geklont und auch direkt die Telefonnummer veröffentlicht. Da kann man also ihn anrufen. Die verlinken wir natürlich in die Shownotes und ich habe heute Morgen mal einfach angerufen und gesagt, Sebastian, alter Haudegen, wie sieht denn eure AI-Strategie aus? Und in der Tat fängt er an, darüber zu plaudern, wie die Strategie bei Klarna aussieht. Das sind natürlich keine Informationen, die du nicht schon irgendwo mal gelesen hast, aber du kannst mit ihm tatsächlich über Klarna sprechen, über Geschäftszahlen sprechen. Er fragt nach, wie ist deine Erfahrung mit Klarna? Hängt sie irgendwo? Also du kannst mit ihm sprechen und das Geile ist, die Stimme ist geklont. Er hat genau das, was du gerade gesagt hast, diese leichte Emotion, diese Tonhöhe, die Tonlage, die sich verändert und seinen Akzent, denn er ist natürlich auch da. Also man spricht mit ihm auf eine recht natürliche Art und Weise. Ist witzig.
Ja, ist wirklich cool. Ja, die haben auch diesen Advanced Voice Mode, der so ein bisschen umgangssprachlich, hier mal ein Ä und ein M und es ist wirklich cool. Aber ja, mit ihm habe ich noch nicht gechattet. Cool. Zweites Thema, Revolut. Ne, kennt ihr alle, der britische Fintech-Star, der hiesigen Banken das Leben schwer macht. Die reden ja von sich selber gerne so als Super-App für alles rund ums Geld. Und die bringen jetzt GenAI ins tägliche Banking. Und wir hier sprechen ja immer mal auch wieder darüber, Echtzeit-Transaktionsdaten, das PFM, der 2.0, also Personal Finance Management hieß das früher. Und seit Juni testet Revolut genau jetzt KI-Modelle, die solche Echtzeit-Transaktionsdaten der Nutzer auswerten. Und die Idee ist ganz einfach, so ein bisschen wie das, was Mike, glaube ich, im letzten oder vorletzten Mal sich überlegt und auch gescribbelt hat mit Lovable. Statt dass du quasi Themen in deiner App siehst, erstellt die KI individuell zugeschnittene, Übersichten, Kreditlinien, Cashback-Deals, eine Mikroversicherung zum Beispiel, basierend genau darauf, wie du dein Geld ausgibst und wie sich deine finanzielle Situation bisher verändert hat. Ne, und dann habe ich mir das irgendwie mal angeschaut und habe dann irgendwie gesagt, okay, ich reise sehr viel, wie auch unterschiedliche Länder, was kannst du mir helfen? So, und dann hat die KI halt bei mir gesagt, naja, du bist halt häufiger in Hotels und internationalen Flügen und ich kann dir einen maßgeschneiderten Reiseschutz für jedes einzelne Land immer in deinem richtigen Lebenskontext, privat oder Business vorschlagen, wo ich so dachte, huch, wie geil ist denn das? Und dann habe ich angeschrieben, so mein Konto rutscht immer ins Dispo, was mache ich denn da? Und dann sagte die KI, na, ich kalkuliere dir dann direkt einfach eine günstigere Überziehungslinie oder ein passendes Kreditangebot mit einer anderen Entscheidung, wo ich auch sage, so, okay, das ist ja spannend. Aber es ist wirklich interessant. Es läuft bisher nur Beta. Aber die benutzen jetzt schon quasi eine Kombination aus Transaktionsanalyse. Die machen einen Profile-Scoring, was echt spannend ist. Ich weiß auch nicht, so datenschutzrechtlich, so, interessant. Und natürlich ganz viel GenAI. Und wollen auch jetzt so Marketeer-GenAI integrieren. Das heißt, dass sie quasi die Angebote auch immer hundertprozentig so formulieren, wie die Person, die am anderen Ende sitzt. Also du kriegst keine Kampagnen mehr ausgespielt, sondern jeder wird so ein bisschen wie bei Netflix. Ne? Dir wird das Bild und der Text eingespielt, wo die AI glaubt, zusammen mit einem CRM, was passt für dich quasi perfekt. Echt cool.
Ja, und auch ein weiteres Beispiel dafür, wie krass sich momentan irgendwie alles verändert. Ne? Also wenn ich jetzt in meiner Banking-App Angebote bekomme und perspektivisch irgendwie Reise direkt buchen kann und was auch immer, dann findet das genauso wenig auf der Webseite des Händlers oder des Anbieters statt. Wir haben das beim letzten Podcast ja schon mal besprochen mit Gemini. Also wenn jetzt irgendwie die Produktsuche in Gemini stattfindet oder in Perplexity in den USA ja schon seit längerem und ich direkt daraus kaufen kann, dann ändern sich komplette Klickstrecken sozusagen. Und das hat Auswirkungen auf Zahlungsverkehr, das hat Auswirkungen auf den E-Commerce ganz generell. Und vielleicht nur klein, weil wir haben es beim letzten Mal nicht erwähnt, weil die Meldung kam quasi eine Stunde nach der Aufnahme unseres Podcasts. Google hat ja Doppel vorgestellt auf der letzten Google I.O. und man kann es mittlerweile auch selber testen. Was ist Doppel? Erst einmal ein Google-Experiment. Man macht ein Foto von sich und kann das letztendlich auf einem virtuellen Avatar legen. Und jetzt wird es spannend. Ich kann dann mir ein T-Shirt bei Zalando raussuchen oder bei Otto oder wo auch immer und kann sagen, okay, wie sieht denn das an mir aus? Und dann hast du exakt dieses T-Shirt an und das Verrückte ist, es ist nicht nur einfach ein Bild, sondern dieser digitale Avatar von dir, der kann auch laufen, also der dreht sich und bewegt sich auch, also du siehst wirklich, wie diese Klamotten aussehen und endlich konnte ich mal das Bibi und Tina T-Shirt, was ich schon seit längerer Zeit kaufen wollte, mal anprobieren. Also es ist eine coole Geschichte, aber es zeigt halt, und das nochmal zurückzukommen zu Revolut und das, was sie machen, ist wirklich ein sehr krasser Move, zeigt, wie KI helfen kann, den Kunden ja auch zu binden, weil es findet halt in der Revolut-App statt und eben nicht mehr woanders. Ja. Ne? Und das ist, wie ich finde, mega spannend.
Total, ja, und auch mit immer weniger so Partner. Also Revolut hat ja so ganz viel per Linkout angebunden und manchmal so ein bisschen ein White-Label, aber du hast schon immer gemerkt, das sind nicht ihre eigenen Themen, aber durch dieses ganze Gen-AI-Integration und Vorschläge fühlt es sich wirklich als alles seamless an mittlerweile. Also es ist gut gemacht, es ist aber auch nicht so gemacht wie, keine Ahnung, WeChat in China, finde ich immer so ein bisschen, also das Universum ist zu groß, ich verliere mich da drin, wenn ich das sehe und ich weiß nicht so richtig, was sind die Klickwege. Ich glaube, da muss man irgendwie mit sozialisiert worden sein, aber bei Revolut ist es total klar, in welchem Kontext ich jetzt den nächsten Klick setze. Und das sorgt natürlich für frictionless Nutzung, für viele Transaktionen und Konversationen, für viel Zeit in der App, was natürlich für die Produktmanager irgendwie wichtig ist. Aber für mich als Kunden sorgt das auch dafür, dass ich meine Sachen schnell finde und gerne in die App gehe, weil sie mein Problem löst.
Naja, und du gehst natürlich auch das, ne, ich glaube, dass Revolut jetzt gerade einen richtig guten Zeitpunkt ist. Warum? Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Banking hat Alltagsrelevanz. Menschen checken regelmäßig ihren Kontostand und sind auch dementsprechend regelmäßig in der App. Und wenn sie jetzt feststellen, ich kann in der App noch mehr machen, dann wird die Stickiness, also die Klebrigkeit, wird ja tendenziell größer. Bedeutet, wenn du als Bank, so glaube ich, nicht mitspielst dieses Spiel, dann der Kontostand alleine wird irgendwann nicht mehr ausreichen, weil den kannst du dann vielleicht dann auf anderen durch Anbindung, durch Open Banking Anbindung, PSD2 Schnittstellen dann vielleicht dann irgendwann auch bei Gemini oder in ChatGPT haben. Mhm. Aber wenn du jetzt das quasi schon in deiner Banking App integriert hast, dann hast du jetzt schon einen Kundennutzen, der dazu führt, dass deine Kunden auch bei dir bleiben. These.
Gute These. So, genug AI in Finance Geplapper. Was hast du mitgebracht noch?
Jetzt fängst du so an. Naja gut, wir müssen über eine Sache sprechen, über
unseren 35 Themen.
Gemeinsamen Nicht-Freund Elon Musk, zu dem wir ja viele Jahre immer nach hochgeschaut haben, als der Innovator, der in den letzten Jahren vor allen Dingen von sich hat reden lassen, dass er auch ein bisschen schwurbelt. Und was hat er gemacht? Er findet ja diese ganze Diversity- und Woke-Bewegung findet er tendenziell doof. Sicherlich einer der Gründe, warum er Donald Trump unterstützt hat und sicherlich auch einer der Gründe, warum er jetzt eine eigene Partei gründet. Aber es war vor allen Dingen einer der Gründe, warum er gesagt hat, Grok, sein eigenes Sprachmodell, ist ihm ehrlicherweise zu weltoffen und hat halt gesagt, er würde das ganze Thema jetzt mal umbauen und hat im Prinzip, die Aussage war, korrigiere mich lieber Sascha, dass er ein Chatbot oder dass er Grok dahin weitergehend entwickeln möchte, dass er halt eben nicht befangen ist, sondern aus seiner Sicht neutral antwortet, ne? Und weg von diesem ganzen politischen Correctness. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass Nutzer, was sie tun, oder Nutzer tun das, was sie immer tun, haben dann, das neue Modell wurde ja veröffentlicht, ich glaube letzte Woche, und haben dann Grok gefragt zu diversen Themen, unter anderem zu ja durchaus antisemitischen Themen gefragt, nach dem Motto, warum denn Juden beispielsweise tendenziell immer kritisch Nicht-Juden gegenüber sind. Und Grok ist darauf dann eingestiegen, ja, und hat dann auch fleißig mitdiskutiert. Und dann hat man gefragt, okay, wie könnte denn eine Lösung aussehen, um das Problem in Anführungsstrichen, also wir müssen uns hier ganz klar Disclaimer, ne? Also wir ticken so auf gar keinen Fall, aber man hat halt Grok herausgefordert und Grok hat dann geantwortet, naja, es gab ja mal jemanden, der dieses Problem gelöst hat, und das ist ein Österreicher, in Klammern Deutscher, und da muss man in unsere dunkle Vergangenheit gucken, und hat tatsächlich Hitler gesagt, der das ja schon mal irgendwie dieses Problem mit den Juden gelöst hat und das als Antwort gegeben hat. Und solche Dinge hat Grok wirklich, und es ist, also das ist ja keine Realsatire, da kann man gar nicht drüber lachen, aber solche Dinge hat Grok wirklich rausgehauen, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, also heute, wenn wir den Podcast aufnehmen, hat man ja Grok auch vom Netz genommen. Also Grok ist momentan aufgrund dieser Geschichte jetzt gerade, war da wohl doch nicht zu wenig woke sozusagen, oder wie man es auch immer nennen möchte.
Ja, also es ist tatsächlich so das AI-Debakel der Woche, würde ich sagen, genau. Und ich hab gerade nochmal draufgeklickt, ist offline. Und das liest sich alles irgendwie wie so ein KI-Lehrstück für so, ne, be careful what you tweak. Also er hat es ja großspurig überarbeiten lassen, weil es ihm zu woke, zu links war, hat er sogar gesagt. Und hat es dann, glaube ich, einmal selber so ein bisschen rechts nachjustieren lassen. Und nach dieser Verschlimmbesserung, dann, ne, wie du sagst, eine verbreitete Grog, antisemitische Erzählung, es hat Hitler gelobt, es hat sich selbst als mechanisierten Hitler beschrieben. Also, ne? Mechanized Hitler, also völlig crazy. Und also, was du halt sagst, ist halt echt super absurd. Wenn Nutzer diese Antwort natürlich provoziert haben und Grog einfach willig geliefert hat, ohne halt irgendwie mal auch eine Beschränkung zu geben. Soll jetzt nochmal überarbeitet werden, steht irgendwie da auf dieser Seite. Aber ich, also wir können das auch abschließen. Ich glaube, dieser Fall zeigt sehr klar, dass Prompt Hacking, Prompt Injection, Bias, aber auch Content Moderation auch bei den größten Tech-Visionären einfach ein total praktisches Problem sind. Und es ist nicht so leicht, halt solche LLMs halt irgendwie in die vermeintlich, ich mache hier Gänsefüßchen, richtige Richtung zu tweaken. Und dass sich auch Ethik einfach nicht mit einem Regler schieben und variieren lässt. Das ist halt so, ja. Gemini war damals zu vogue. Das Ding geht halt jetzt in eine völlig falsche Richtung. Und ich will das gar nicht werten, aber was, also, wie macht man das so, dass es ethisch sauber, gesellschaftlich verträglich und trotzdem halt irgendwie nahestmöglich auch an der Realität ist. Das ist schon sehr spannend.
Ja, und es wirft eine ganz praktische Frage auf, die übrigens uns in der Branche auch betrifft, wenn es dann später mal darum geht, Kreditentscheidungen. Ne? Also wird jetzt jemand einen Kredit vielleicht eher abgelehnt, weil er einen ausländisch klingenden Nachnamen hat? Ja, also das sind ja alles genau solche Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und was dieses, du hast das Wort Lehrstück gesagt, was ich total passend finde. Und daraus muss man eigentlich lernen. Und es wirft die Frage auf, wer entscheidet eigentlich, wann ein Sprachmodell neutral ist? Also es gibt ja diese Instanz nicht. Ne? Also es gibt ja kein Wikipedia, wo irgendwie 100.000 Menschen mitschreiben und sagen, okay, jetzt ist der Artikel irgendwie sauber. Das gibt's ja nicht, sondern du hast es gerade gesagt, es gibt Tech-Giants, in dem Fall OpenAI, es gibt eine Meta, es gibt X, die sagen, okay, jetzt ist unser Sprachmodell irgendwie gut, ja, und auf öffentlichen Druck, in dem Fall war es jetzt sehr offensichtlich, aber ich glaube, dass wir auch, selbst wenn es jetzt überarbeitet wird, eine Befangenheit haben werden. Ich bin mir nicht sicher, wie neutral Grog antwortet im Vergleich zu, du hast es gerade gesagt, zu Gemini, zu Llama oder zu ChatGPT. Also das ist eine total spannende Frage. Und wie gesagt, betrifft uns auch, wenn die irgendwann hergehen und solche Tools einsetzen, was ja heute schon passiert, aber noch weiter einsetzen im Bereich Finanzwesen, also Kredite, die vergeben werden. Ist das eigentlich dann alles wirklich neutral oder ist so ein Sprachmodell dann irgendwie vielleicht dann doch befangen am Ende?
Mhm. Ja, absolut. Komm, wir hüpfen mal zu OpenAI.
Habe ich dich gelangweilt? Und wenn ich dich höre, so
Du hast mich kein bisschen gelangweilt. Ich hänge an deinen Lippen, mein Lieber.
Ich sehe schon, du guckst auf die Uhr. Alles gut, ich verstehe es. Gehen wir mal rüber zu OpenAI.
Mindestens 50% von uns beiden müssen arbeiten heute noch.
Ich auch.
Genau. Ja, naja. Das machen wir einen kleinen Abstecher in die Welt der KI-Sicherheit. Ja? Es gab ja so Spionagevorwürfe gegen den chinesischen Konkurrenten DeepSeek vor einer Weile. Wir haben berichtet und mittlerweile hat OpenAI jetzt so die Mauern hochgezogen. Bildlich betrachtet, wörtlich ehrlicherweise auch, weil, also ne, wir erinnern uns, DeepSeek hatte Ende 24 war das, glaube ich, schon. Ich glaube, wir haben im Januar darüber gesprochen. Teilweise, also die haben ein eigenes KI-Modell veröffentlicht und OpenAI vermutet, dass es durch sogenannte illegale Distillation aus GPT entstanden ist. Also dass die sich quasi einmal das aktuelle damals, weiß ich nicht, 4 irgendwas runtergeladen haben und einfach kopiert im Sinne von, ne, danke für die Blaupause, wir nehmen das jetzt, trainieren darauf, feintune und geben es zur Inferenz raus. Und die Reaktion jetzt von OpenAI ist, man hat extrem die Sicherheitsbedingungen in OpenAIs Locations halt verschärft. Das heißt, man kommt jetzt da einfach nur noch mit Fingerabdruckleser rein. Internetzugang ist komplett ausgeschaltet nach dem Prinzip, ne, Deny by Default. Die haben jetzt ihre Rechenzentren tatsächlich so abgeschottet wie so ein Hochsicherheitsbunker. Die haben ihre eigenen proprietären Modelle jetzt so in ganz isoliert geclusterten Umgebungen gelegen, wo einfach niemand mehr draufkommt. Und dann gibt es ja dieses Strawberry-Team, über das wir schon mal gesprochen haben, schon echt lange her. Und die arbeiten ja auch an diesem Thema AGI. Die haben so eigene Gebäude mittlerweile, wo auch niemand anders reinkommt. Es ist wirklich krass. Und die haben ja auch zwei wirklich crazy Leute geheiert. Über den einen haben wir schon mal gesprochen. Das ist dieser ehemalige US-General Paul Nakasone. Und jetzt gibt es einen neuen. Die haben jemanden von Palantir geheiert als CISO. Dane Stuckey. Und die sorgen jetzt einfach mit ihrer Militär-DNA so ein bisschen dafür, dass OpenAI wirklich jetzt ein Hochsicherheitstrakt wird. Echt spannend.
Ja, und wo du gerade sagst, High-End, also das ist ja ein lustiges Spiel, da haben wir auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Also es sind ja, wie du es gerade gesagt hast, ne, also nochmal neue Leute eingestellt worden von Tesla, X in diesem Fall oder X und Meta. Vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen. In dem Zusammenhang, ich habe ein sehr witziges Dashboard. Ich habe das Lust, also die WhatsApp-Nachricht, die du gerade bekommen hast, die zeigt das Dashboard. Kannst du mal rauf schauen. Alter,
wieso schreibst du mir WhatsApp, während wir aufnehmen?
Ja, damit du dir das angucken kannst hier live. Ja, und das ist ein Dashboard, welches aufzeigt, wie viel Meta momentan ausgegeben hat und wen sie geheiert hat. Also kann man wie so ein Financial Dashboard sieht man sehr genau, wie viel Geld
sie ausgeben. Das ist geil.
Das ist cool, ne? Und du siehst die Zahl 247 Millionen.
Für 17, ja?
Ja, für 17, ja. Ich gucke, ob dein Name, das steht nicht dabei.
Ja.
Nee, aber
habe ich leider auch nicht gefunden.
Namen dabei. Genau, Sascha Deber, DKB. Nee, ganz interessant, kann man nachgucken, aber man sieht halt, wie crazy dieses Spiel ist. Und OpenAI hat ja auch nochmal geheiert.
OpenAI hat jemand geheiert, ist das so?
Ja, also solltest du drauf, ich dachte, du hättest das gelesen, vier Engineers von Tesla, X und Meta. Ich dachte, du hättest die Nachricht gelesen, hast du nicht. Naja gut, dann überspringen wir das ganz schnell.
Also
lustiges Hin- und Her-Heiern.
Es ist lustiges Hin- und Her-Heiern. Ich glaube, das ist klar. Und auch, also diese trotz dieser Mega-Gehälter haben Big-Tech-Firmen aber einfach jetzt ein riesiges Retention-Problem. Das zeigt sich halt damit auch, weil immer mehr Top-Forscher sagen, also ne, irgendwie eure Mission oder eure Werte und das ist mir alles scheißegal. Hauptsache, ich kriege halt irgendwie einen fetten Gehaltszettel. Und wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, es gibt halt irgendwie, also Meta wirft ja, glaube ich, mit 20 Millionen Dollar Gehälter pro Jahr plus Sack macht halt irgendwie dann jetzt diese 100 Millionen on top. Angeblich ist das ja auch nur, ist ja auch alles nur Fake, ne? Aber ich glaube, nicht jeder AI-Entwickler kriegt 100 Millionen als Signing-Bonus, aber es gibt welche, die das nachweislich bekommen haben. Es gibt jetzt diesen einen zum Beispiel auch von Apple, der ist, also ist auch mal ganz interessant jetzt, weil Apple blutet weiter aus. Es gibt diesen Roaming Pang, das ist auch ein sehr, also sehr starker Tweeter. Und das ist Apples bisheriger Head of AI Models. Der hat jetzt blöderweise auch die Seiten gewechselt. Also quasi, ne, man muss nicht weit fahren, weil es nur von Cupertino bis nach Menlo Park. Das heißt, Meta hat den sich jetzt auch geschnappt und hat ihn jetzt bei sich als Head of AGI reingeholt, also in ihre Meta-Superintelligenz-Truppe. Und der war vorher Head of AI Models und verantwortlich für alles, was Siri war, also oder war. Halt irgendwie probiert hat zu sein, ja. Und das ist schon total spannend, weil dieser Abgang von diesem Pang wirft halt echt einfach ein Schlaglicht auf Apples internes KI-Drama, über was wir hier auch schon ja ganz oft sprechen. Insider sprechen, glaube ich, auch hier von total strukturellen Problemen in deren AI-Team. Und auch Siri soll laut einem Paper, was ich gestern Abend noch gesehen und gefunden habe, intern schon wieder auf der Kippe stehen. Also es ist wirklich krass und man kann sagen, dieser KI-Talentmarkt wird einfach zum Showdown der Tech-Giganten. Wer holt die klügsten Köpfe, wer baut die besten Modelle und wer gewinnt die nächste Runde, zumindest die nächste Schlacht im AI-Rennen?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, dass die Namensänderung von AI, also von Apple in Apple Intelligence, glaube ich im Nachgang, keine so richtig gute Idee war, weil sie sich permanent irgendwie lächerlich machen und da momentan relativ wenig Intelligentes zu spüren ist. Übrigens in der aktuellen Beta iOS 26. Können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Passiert da auch noch nicht allzu viel. To be honest, in Klammern gar nichts. Was man aber sieht ist, und du hast das Thema Tech Giants ja angesprochen, es passiert da eine ganze Menge. Nicht nur, was jetzt irgendwie AI ganz speziell betrifft, sondern eben auch, was Hardware betrifft. Also das Erste, was ich spannend finde, ist, dass IO, das Startup Johnny Ive, zusammen ja mit Sam Altman, der Kauf ist quasi abgeschlossen. Also das heißt, das Thema ist jetzt nicht nur vom Tisch, sondern es ist insofern, dass da sehr stark an neuer Hardware gearbeitet wird und das sickert ja auch immer wieder Neues durch. Also ne, neue Hardware wird kommen 2026, was jetzt nicht mehr ganz so lange hin ist. Und Meta, du bist ja ein großer Meta-Ray-Ban-Fan, hat nicht wenig Geld investiert und investiert nicht wenig Geld, sondern die Schlagzeile ist, Meta investiert Milliarden in AR, Augmented Reality Wearables, in dem Fall nämlich in einen Unternehmensnamen, oh Mann, ey, das sind immer Namen, Essilor Luxotica, ja, die sich mit dem Thema AR Variables, Augmented Reality Variables beschäftigen. Und Meta scheint also dieses Thema, also scheint das Thema Brillen nicht nur für sich entdeckt zu haben, sondern setzt da relativ viel drauf. Letzte Woche hatten wir ja auch nochmal Xiaomi als chinesisches Unternehmen, die dann eigenes Device rausgebracht hat. Und auch von Apple hört man übrigens, dass ja nach der Taucherbrille namens der Vision Pro es ein Device geben soll, was eher in Richtung Meta Ray-Ban gehen soll. Wobei Apple irgendwie gefühlt ja nicht so die schnellsten gerade bei dem Thema sind. Aber last but not least, oder lange Rede, kurzer Sinn, gerade auch auf der Hardware-Front. Wir haben eben über Browser gesprochen, über Nutzer-User-Interfaces. Auch auf der Hardware-Front könnte in den Umständen in den nächsten wenigen Monaten ein bisschen was passieren. Spannende Entwicklung, wie ich finde. Ist deine Brille eigentlich mittlerweile repariert?
Nee, man kann die ja nicht reparieren. Und ich habe mich ja, immer noch keine neue aus. Ja, habe ich halt.
Soll ich sagen, ich habe sie kaputt gemacht, dann kann das die Versicherung.
Und du weißt aber schon, dass wir gerade on air sprechen. Also, ach so. Tatsächlich, also es wäre ja ein Versicherungsfall. Es ist ja meinem Sohn oder mir passiert. Aber also ne, unabhängig davon, aber dieses Luxotica, die sind riesig. Ne? Ich habe das beim letzten Mal schon so ein bisschen erzählt, aber da hast du wahrscheinlich wieder nicht zugehört. Den gehört ja Ray-Ban, Oakley, aber auch The Persol, Oliver
Stimmt,
Peoples.
Das war
sowas.
Das. So heißen die. Ne?
Also, ist eine riesige Brand. Die haben 90.000 Mitarbeiter. Es ist richtig, richtig groß. Und die bringen jetzt tatsächlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette in ihre Brillen AI rein. Und Meta hat da signifikant investiert. Also mal schauen. Also bei mir wird es entweder eine Oakley oder wieder eine Ray-Ban. So oder so. Ich habe was mitgebracht von Daniel Ek. Das ist der Gründer von Spotify und eigentlich ein total cooler Typ, auch ein sehr interessanter Investor, wenn man dem so ein bisschen folgt. Und das tue ich ab und zu und habe jetzt gesehen, der interessiert sich nicht nur für normale AI-Firmen und alles, was er bisher so gemacht hat, viel Fintech tatsächlich, sondern entwickelt jetzt auch so ein bisschen ein Faible für härtere Töne, wenn man es musikalisch betrachtet, nämlich für Militär. Der hat jetzt mit seinem Investmentfonds nämlich in Helsing investiert. Helsing, für die, die es nicht kennen, ist dieses deutsche Verteidigungs-Startup. Und die machen jetzt eine neue Runde, 600 Millionen Euro brauchen die. Und wäre dann damit sage und schreibe 12 Milliarden wert. Ja, das ist, muss man auch fairerweise sagen, das ist Deutschlands wertvollstes Startup, wenn man das Startup nennen kann. Auch vor Celonis und allem anderen. Hat sich in der Bewertung jetzt quasi verdoppelt, wenn ich auf dieses Deck schaue. Ist richtig groß. Aber immer die Frage, was machen die eigentlich? Ne? Man sagt ja so Verteidigungs-Startup, spannend. Die sind 2021 erst gegründet worden von so Games-Entwicklern. Und machen mittlerweile einfach Software für militärische Anwendungen. So. Und die haben jetzt so ein Flaggschiff-System gebaut, das nennt sich Lura. Und das verbindet quasi Sensordaten zu Echtzeit-Lagebildern. Also das unterstützt, mal ganz einfach formuliert, im Krieg Entscheidungen auf dem Gefechtsfeld. Ne? Und das baut jetzt ihre Software quasi in alles ein, was irgendwie ne, fliegen, fahren, tauchen, sprechen kann. So, also in Drohnen, in U-Boote, in Testsysteme für Luftkämpfe, aber auch in diese Hunderoboter, die dann auf dem Schlachtfeld irgendwie rumlaufen und den Feind beißen. Und das ist so dieses europäische Antwort auf Anduril, kann man sagen. Das ist dieses US-Vorbild. Aber die wachsen extrem und liefern jetzt schon tausende Drohnen an die Ukraine. Es gibt ja die Firma Saab, kennt man ja vielleicht als Autohersteller. Was man nicht weiß, ist, dass ein ganz großer Arm von Saab tatsächlich auch Kampfjets sind und auch unbemannte Unterwasserfahrzeuge, also so kleine U-Boote. Und jetzt wollen die das quasi verbinden und Helsing selbst pitcht auf ihrem Pitchdeck quasi Rüstung 2.0 und sagt, Deep Tech trifft Geopolitik. Ja, und jetzt zurück zu Daniel Ek, der eher so sehr woke Investments bisher gemacht hat und der sagt halt jetzt, ne, Europa müsse technologisch souverän bleiben, aufrüsten und gerade so zwischen dieser amerikanischen Rüstungsdominanz und der chinesischen KI dürfen wir uns nicht aufreiben lassen. Also es klingt schon ganz schön hart, aber ja, ich lasse es mal ungewertet, was da so passiert.
Wo du gerade Spotify sagst, jetzt wird es ein bisschen off-topic. Also wir bleiben bei Spotify, aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich finde es zumindest bemerkenswert. Bei Spotify gibt es ganz viele Bands und eine Band macht gerade die Runde mit dem klangvollen Namen The Velvet Sundown. Und The Velvet Sundown macht psychedelischen Rock. Deutsches Wort ist einfach auszusprechen als das Englische. Und was aber interessant daran ist, also sie orientieren sich so musikalisch so sehr stark an The Velvet Underground, eine Rockband aus den späten 60ern. Du wirst das nicht kennen als Musik, völlig unbeschriebenes Blatt sozusagen, aber ne, alle anderen Hörerinnen und Hörer da draußen wahrscheinlich schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben insofern, lassen sie im wahrsten Sinne von sich hören, weil sie sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer haben, über 700.000 Plays im Monat. Nur gibt es diese Band gar nicht. Die haben zwei Alben rausgebracht und findige Hörer haben sich das mal genau angeschaut, sich die Bilder angeschaut, und wenn man sich die ganzen Coverarts anschaut, dann wird man auch sehr schnell erkennen, das ist AI generiert.
Die sind so schlecht, ey.
Ja, aber niemand weiß, wer dahinter steht. Das ist das Interessante.
Echt?
Niemand weiß, wer dahinter steht. Das ist das Crazy. Und auch die Tatsache, dass die ja offensichtlich gehört werden. Es gab viele Berichte in den Medien und deswegen haben die wahrscheinlich auch nochmal ein paar Plays bekommen. Aber wenn man sich das anhört, so ganz so, also schlecht musikalisch, man muss es mögen, aber das ist jetzt nicht so ganz weit weg von dem, wie sich auch Velvet Underground angehört hat.
Das ist schon krass, ja. Innerhalb von irgendwie 3 Wochen haben sie eine Million monatliche Spotify-Hörerinnen bekommen, sind auch mittlerweile auf dieser relativ groß.
Ja, ja.
Geil.
Wahnsinn.
Aber ich meine, klar, wenn du halt irgendwie, also, habe ich noch keine Meinung zu, muss ich mal drüber nachdenken, aber wenn du sagst, du hast ja auf so Spotify und so nicht mal eine Kennzeichnungspflicht für sowas, weil jeder kann auch wir laden ja unseren Quatsch hoch, könnte ja auch sein, dass ich oder du halt synthetisiert sind. Das ist schon irgendwie krass, und wenn du dann sagst, es ist ja so eng dran am Diebstahl mit ihrem direkten anderen Velvet-Ding, was ich nicht kenne, aber also schon eine krasse Gefahr für Künstlerinnen. Ja? Und
total.
Hoch, spannend.
Gut.
Ich habe noch was von Lovable. Auch total spannend. Darüber hast du ja auch, ich habe mal wieder ein paar Finanzierungsrunden-Decks mir angeschaut.
Ja.
Und du hast, glaube ich, in der vorletzten Folge von deinen ersten Versuchen mit Lovable erzählt. Ich kannte das tatsächlich, vorletzte, genau. Ich kannte das nur auch aus der Investment-Ecke, gar nicht irgendwie als Startup, aber es ist echt total interessant. Und es zeigt total, man muss nicht immer selbst irgendwie ein Foundation-Modell bauen, sondern man kann auch einfach eins mieten, hübsch verpacken und damit ordentlich Geld verdienen. Ja, also Lovable, für alle, die vorherige Folge oder die doppelt vorherige nicht gehört haben, ist ein schwedisches Startup, relativ klein und frisch noch, und machen gerade eine Finanzierungsrunde und suchen tatsächlich viel Geld, 150 Millionen, und haben dann eine Post-Money-Bewertung von 1,8 Milliarden, also richtiges Geld. Ja. Und was machen die? Die machen quasi einen Prompt in Prompt to App, wenn man so will. Also Nutzer sagen, ich möchte, keine Ahnung, einen To-Do-Planer. Lovable spuckt eine fertige App aus, die ist ohne Code, ohne Entwickler, ohne jegliche Rückfragen. Du kannst die dann noch tweaken, kannst die schön anmalen, kannst irgendwie was Tolles machen. Du hast damit eine relativ coole Banking-App quasi irgendwie gebaut, relativ schnell. Und das alles läuft einfach nur über bestehende APIs, die sie zu jedem großen Modellbetreiber und zu den einzelnen Modellen darunter haben. Also die haben OpenAI, Anthropic, die haben Google drin, und Lovable selbst baut nichts davon. Die haben nur so eine aggregierte Benutzeroberfläche drumherum gebaut und verkaufen das als App-Building as a Service. Und das funktioniert total gut. Ja, die Rechnung geht voll auf, weil keine 6 Monate nach der letzten Finanzierungsrunde, die sie da gemacht haben, wo ich irgendwie auch das Deck bekommen habe, haben sie sich jetzt halt irgendwie Excel bekommen, 20VC und sogar halt irgendwie Creandum. Und wenn man sagt, Creandum steigt ein, dann ist es schon wirklich ernsthaft. Ja, mit Simon Schminke, der macht irgendwie keine halben Sachen. Den kennen wir ja auch von Payment and Banking. Und die haben jetzt in 7 Monaten 75 Millionen Dollar Jahresumsatz hingelegt und 30.000 zahlende Kunden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und die richten sich ja überhaupt nicht an Entwickler, sondern an alle, die explizit kein Entwickler sind.
Ja, und das, um das vielleicht mal, du hast es gesagt, also ich habe mir das in der Tat angeschaut und auch zwischendurch immer wieder genutzt. Also um das wirklich mit aller Klarheit und Deutlichkeit zu sagen, wir haben letztes Jahr um diese Zeit sehr viel über diese ganze bildgenerierende AI gesprochen. Wir haben über Midjourney gesprochen, über DALL-E und wie einfach das ist, irgendwelche Bildchen zu machen. Und jetzt erleben wir ja gerade mit Sora, übrigens auch jetzt in Deutschland verfügbar seit unserem letzten Podcast, können wir alle hier auch in Deutschland Sora-Videos erstellen. Entschuldigung, nicht Sora, Vio verfügbar. Sora war schon vorher da. das, was Lovable macht, ist exakt das Gleiche, nur mit Webseiten und Apps. Also du kannst wirklich funktionale Webseiten und funktionale Apps erstellen. Natürlich, je komplexer die App wird, ne, Banking, da brauchst du natürlich die Schnittstellen, da hast du ein Login, das geht so einfach nicht, aber den Taskplaner, den du gerade beschrieben hast, oder die einfache Webseite über so eine eigene private Webseite oder eine kleine Firmenwebseite lässt sich ohne Probleme erstellen mit dem Prompt und du kannst es wirklich total leicht verändern. Du hast eine Webseite in Blau, sagst, oh, nein, das passt nicht richtig, mach mal irgendwie in Orange und ein bisschen freundlicher oder sommerlicher und dann hast du genau diese Vibes da drin. Ne? Und es ist krass, wie einfach das ist und wie gesagt, du kannst es danach nutzen und jeder kann jetzt Webseiten bauen. Also der Data-Backer, Web-Designer aus den 90ern, den gibt es jetzt wieder, nur halt, dass man sich das per Promptschreiben bauen kann.
Ja, ist echt cool. Also ich habe so ein Zitat gefunden von André Carpati, das ist dieser, wo war der vorher? Tesla. Der war einer der führenden Tesla-Ingenieure. Und der nennt das Vibe-Coding. Ja, also du sagst quasi, du gibst die Kontrolle komplett ab, lässt die AI machen und nimmst einfach das Endresultat. Und wenn es dir nicht gefällt, schmeißt es weg, machst es normal. Und ich finde, jetzt mal unabhängig von Lovable, aber das ist vielleicht so die eleganteste Antwort auf die Frage, die wir beide uns jetzt schon einfach seitdem wir diesen Podcast gemeinsam machen, stellen. So, wie verdient man mit diesem ganzen Zeug eigentlich Geld, also mit AI, ohne selbst eine AI zu bauen? Also darüber zermarte ich mir oft mein Gehirn. Und also das ist, glaube ich, irgendwie die Antwort. Ja, also Marge schlägt hier einfach das Modell, ne? Während andere irgendwie noch Foundation Models für Milliarden und Abermilliarden Euro oder Dollar kaufen, packt Lovable einfach irgendwie ein Interface drumherum, skaliert und verdient halt richtiges Geld damit. Es ist total geil. Und die Kunden sind ja zufrieden. Wenn du mal irgendwie so ein paar Kundenstimmen dir anschaust, das ist ja, die lieben das ja. Und die haben ja wirklich heavy Zahlen, Zugriffszahlen an Monthly und sogar an Daily Active Users. Echt cool.
Nee. Wir hatten das ja letztes Mal auch schon oder vorletztes Mal gesagt, ne? Also jetzt mal schnell seinem eigenen im Unternehmen ja Designer, Designerin zu sagen, okay, so stelle ich mir das vor. Vorher hat man selber angefangen, irgendwelche Bildchen zu malen auf dem Blatt Papier. Jetzt hast du den Prompt und kannst es entsprechend verfeinern lassen. Also es ist ein großes Werkzeug. Und ich finde es auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt interessant. Wir sprechen immer sehr stark bei uns in der Branche über das Thema Hyperpersonalisierung, ne? Dass sich Menschen ihr Banking, ihre Interfaces selber bauen können, zusammenklicken in irgendwelchen Widgets. Mit Tools wie Lovable könntest du wirklich hergehen und sagen, okay, das ist bei dir integriert in dein Webbanking und du bietest den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, ihr Dashboard so zu bauen, wie sie es wirklich brauchen. Und damit, da kann Lovable eine Vorlage sein, wie man es tun könnte.
Ja, total. Warten wir mal ab, was der EU-AI-Act damit auch macht. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Da gibt es ja ganz viel Presse, tatsächlich auch heute. Können wir ja gleich nochmal kurz einsteigen, was da so passiert. Magst du oder soll ich?
Mach du.
Ich erzähle mal was zum EU-AI. Ich glaube, das ist so auch interessant. Wir haben immer mal drüber gesprochen. Wir haben ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere da mal einen Deep Dive zugemacht. Seitdem ist ganz viel passiert in dieser, ich will mal sagen, Lieblingsbürokratiegrube, EU-AI-Act. Also ne, für alle vielleicht eine ganz Mini-Zusammenfassung. Das ist ja Europas großes KI-Leuchtturmprojekt, was gefühlt so ein bisschen dabei ist, sich gerade selbst zu zerlegen. Der AI-Act basiert ja auf einem, sag mal, risikobasierten Ansatz. Für uns Banker ist das irgendwie Tagesgeschäft, weil es heißt erstmal, es gibt Stufen, ja, ganz unten alles harmlos, ganz oben inakzeptable Risiken, also KI-Systeme, die von Anfang an quasi verboten werden. Ne? Ein gutes Beispiel, darüber haben wir schon öfters gesprochen, ist das berühmt-berüchtigte Social Scoring. Muss man, glaube ich, nicht erklären, weiß jeder. Seit Anfang des Jahres ist das ja irgendwie tabu, also tatsächlich sehr gut, auch für die EU und für uns alle, finde ich irgendwie auch. Dann wird es aber spannender, weil es gibt dann diese zweite Stufe, das sind diese sogenannten GPAs, das sind General Purpose Artificial Intelligences und die sind reguliert. Das sind also quasi diese sogenannten Basismodelle, die wir kennen, ne? Die GPTs von OpenAI, Metas Llama hast du gerade erwähnt, Googles Gemini, kennt ihr alle. Also alles, was so quasi breit einsetzbar ist und was mittlerweile auch als Grundlage für zig Anwendungen, zum Beispiel Lovable, geht und so. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen da reinschaut, was ist dieses GPI-Regulierung eigentlich, dann hat ihr auch nochmal eine Unterteilung nach Größe und mit Größe meine ich nicht so, das Modell ist irgendwie passt oder auf einen großen Server oder auf einen kleinen USB-Stick, sondern im Sinne von Parametern, von Nutzerzahlen, von Rechenleistung. Also quasi je größer ein GPI ist, desto mehr Pflichten soll es machen, mehr Transparenzpflichten, mehr Risikoabschätzung, mehr Berichte für die EU-Kommission. Und genau jetzt fängt so das Knirschen an, denn niemand weiß, ob auch die Modelle von so kleinen Anbietern, über die wir hier manchmal sprechen, Mistral oder so Nischen-Bildgeneratoren, Flux oder Black Forest Labs, was du manchmal halt irgendwie nutzt, wo die reinfallen. Also es gibt einfach keine Beschreibung, weil für diese GPAs soll es jetzt, das hat die EU-Kommission veröffentlicht, einen sogenannten Code of Practice geben. Also so eine Art Regelhandbuch, woran alle irgendwie gerade rumfrickeln. Die sagen aber, dieser Code ist freiwillig. Das heißt, du musst da nicht unterschreiben, was einfach komplett albern ist, weil es ja schon also nationale Gesetzgebung ist so. Im Hintergrund geht es natürlich immer um die Transparenzpflichten, das heißt, wer hat welche Daten für welches Training benutzt, wie hoch ist der Energieverbrauch, und bei diesen ganzen Modellen kommt jetzt quasi noch das richtige Risikoszenario obendrauf. Das heißt, ne, worüber wir hier ab und zu sprechen, im Doomsday kann sich die KI verselbstständigen, besteht die Gefahr einer, keine Ahnung, Nuklearkatastrophe, ne, bla bla bla, alles sowas. Und die Problemzone dabei ist aber wie immer das Timing. Und jetzt wird es spannend, weil dieser Code of Practice, der sollte im Mai fertig werden. Aber wie immer, EU, ja, dauert ein bisschen länger, nimmt keiner so richtig ernst. Jetzt drängt aber die Zeit. Ganz viele von diesen Startups, unter anderem Lovable, sind total nervös, weil sie gleichzeitig quasi GDPR, also die DSGVO der EU, dann den AI Act und ganz viele andere Gesetze unter einen Hut bringen müssen. Und das Chaos droht weniger durch die eigentliche Regel, sondern weil in Europa quasi die Definitionen und diese Fristen überhaupt nicht einheitlich sind. Das heißt, wenn jetzt ein Startup in Tallinn, ja, Estland, ist, dann hat es vollkommen andere Regeln als in Madrid oder in Berlin. Und das ist natürlich für so international agierende Unternehmen wie Lovable totaler Quatsch, weil es kommt nicht darauf an, wo die Server stehen, sondern wo das eingesetzt wird von den Menschen. Und warum komme ich drauf und warum habe ich mich so lange in Rage geredet? Gestern gab es jetzt irgendwie einen Brandbrief von 44 Top-Managern von europäischen Schwergewichten. Da war ja auch Airbus dabei, viele Banken, Siemens, Mercedes und Co. Und die haben einen Brief geschrieben an Uschi, also Ursula von der Leyen, dass sie ein Moratorium möchten mit 2 Jahren Aufschub, weil sie sagen, es ist zu viel Bürokratie, zu viele Fußnoten, das versteht niemand. Und wenn ihr das wirklich durchzieht, dann wird die EU in der großen Ambition, die es halt gerade überall gibt, mal wieder verlieren. Und das ist halt irgendwie, ne, diese Ironie ist halt krass. Ne? Während wir irgendwie Regulierungs-PDFs optimieren, kaufen sich die US-Firmen, wie du es gerade halt beschrieben hast, Talente für hunderte Millionen und Abermilliarden zusammen, bauen ihre Modelle, innovieren sich dumm und dämlich. Und irgendwie, also mein Fazit kurz so, ich könnte ewig so weiter schnabulieren, aber dieser AI-Act war doch mal so ein weltweites Vorbild als Idee, ja, und jetzt droht er gerade mal wieder irgendwie wirklich zum Lehrstück zu werden, wie man Innovation wegreguliert, bevor sie überhaupt da ist, weil natürlich eine Rechtssicherheit ist total wichtig für Startups und die brauchen einen Rahmen, um zu gedeihen, aber wenn du wenn du hunderte Überschneidungen hast mit DSGVO, anderen Subverordnungen von diesem AI-Act, dann wirst du das einfach nicht hinkriegen. Und ich glaube, das ist alles sehr wichtig, aber es wird, so wie es jetzt aufgebaut ist, zum 100%igen Innovationskiller. Und wir müssen es aus meiner Sicht wirklich schaffen, an den richtigen Stellen reinzugehen und Rechtssicherheit zu geben, aber gleichzeitig auch etwas schaffen, dass nicht die Big Techs über uns lachen, weil sie sich in Kalifornien weiter fröhlich aus dem AI Wild West bedienen und wir halt irgendwann mal anfangen, auch an Innovation zu glauben. Und dieser General Purpose AI ist so dieser Tropfen, der das Fass gerade so ein bisschen zum Überlaufen, sagt man, glaube ich, bringt. Und ich glaube, wenn wir nicht jetzt, um in März-Worten zu sprechen, das mache ich sehr ungern, wer mich kennt, aber wenn wir nicht die General Purpose Bazooka jetzt bald mal irgendwie aufstellen, dann werden wir hier AI wirklich im Keim ersticken.
Ja, und unterschreibe ich zu 100%, also das ganze Thema Innovation, aber was es halt auch bremst, und das merkt man ja auch gerade, oder was es vielmehr steigert, ist eine gewisse Unzufriedenheit bei den Nutzerinnen und Nutzern. Denn was passiert, nicht nur, dass du Tools nutzen, also dass irgendwie USA irgendwas besser oder schneller macht als wir, sondern wir werden ja wirklich abgehängt in der Nutzung. Ein schönes Beispiel ist Apple. Wie viele Apple-Funktionalitäten in den aktuellen Betriebssystemen kommen nicht nach Europa aufgrund unserer Regulierung. Das muss man einfach nüchtern betrachten. Also wenn man sich zum Beispiel, wunderschönes Beispiel ist das letzte oder das aktuellste iPhone 16. Es gibt so viele Funktionen, die einfach schlichtweg in Europa nicht nutzbar sind. Ja, gerade in diesem ganzen Apple-Ökosystem. Warum nicht nutzbar? Einfach von dem Hintergrund, naja, weil es halt einfach hier reguliert ist. Das Thema Apple Intelligence, neben der Tatsache, dass es sowieso nicht so richtig gut funktioniert, aber einige der Funktionen kannst du hier ohnehin nicht nutzen. Und das ist so das Problem, dass auch die Bevölkerung irgendwann sich auch die Frage stellt, sag mal, wollt ihr mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ja, ich lese im Internet, was alles Tolles gehen soll, ich kann es hier gar nicht nutzen. Also auch das spielt ja eine Rolle, fernab der Tatsache, dass wir abgehängt werden auf der Innovationsleiter.
Leider ja. Naja, genug in Rage geredet, aber ich glaube, es ist ein total spannendes Thema und wenn man mal tief eintaucht, dann merkt man, wie verschroben das eigentlich alles
ist. Wir können ja mal ein Update machen, ja? So ein EU-AI-Act-Update im Sinne von eigenständigen Podcast dazu.
Ja, machen wir. Ja.
Wollen wir zu den Tools, weil wir haben schon so spät.
Ist schon, oh ja, hoppla. Ja, du hast bestimmt geile Tools. Ich habe mich immer noch nicht vorbereitet auf deine Tools.
Nee, diesmal ein bisschen dünn, wenn ich ehrlich bin. Naja. Es gibt ein neues Tool namens Minimax.io. Minimax ist so etwas wie Manus. Manus haben wir schon mal vorgestellt. Würden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Letztendlich sind es Cloud Agents, also Agenten in der Cloud, die man nutzen kann, um Aufträge sozusagen abzuarbeiten. Es ist nicht eine einfache Frage, die man stellt. Also man stellt immer eine einfache Frage, aber es ist nicht einfach, dass man eine Antwort bekommt, sondern diese Agents machen sehr viel mehr. Das heißt, sie gehen auf Webseiten, sie aggregieren die Nachrichten, sie stellen sie zusammen, kombinieren Dienste miteinander. Und das bietet Minimax.io jetzt auch kostenlos im Moment, weil es noch Beta-Stadium ist und kann man schöne Dinge mit tun. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr Lust und Zeit habt. Dann habe ich etwas Kleines, aber ich finde Feines mitgebracht, nämlich URL to Any. Hört sich gar nicht nach AI an. Dahinter ist aber ganz viel AI. Was macht URL to Any? Da ist der Name Programm. Nämlich die Adresse, also die URL einer Webseite in beliebige Formate umwandeln. Und ich kann also URL to Any beispielsweise eine URL in eine PDF umwandeln. Da werden viele noch sagen, boah, das ist so schwer ja nicht, kenne ich. Aber ich kann halt auch eine MP3 draus erstellen, also habe einen eigenen Podcast zu dieser URL, bis hin zu mir nur die Bilder extrahieren, mir den Source Code extrahieren, eine Markdown-Datei erstellen, ein Word-Dokument, also wirklich unzählige Möglichkeiten, letztendlich eine Internetseite umzuwandeln. Bild, XML habe ich gerade gesagt. Und lädt ein, wenn man mal irgendwie schnell eine Webseite irgendwie umwandeln oder verschicken möchte, urltoany.com. So, zwei Tools, nicht so viel. Ich gelobe Besserung.
Nutzt du Manus eigentlich noch?
Ja, ganz intensiv.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass das in den Nutzerzahlen explodiert und ich habe es immer noch.
Ganz intensiv.
Ich habe es einmal erst benutzt, als du es vorgestellt hast, aber.
Also wirklich intensiv, weil das Coole daran ist, ist halt diese Kombination. Also erstens kannst du in jedes beliebige Format, kannst sagen, ich will eine PDF, ich will eine PowerPoint, ich will eine interaktive Webseite, ich will einfach nur die Informationen haben. Und das wirklich Gute an Manus ist halt diese Kombination. Also es ist nicht einfach ein Sprachmodell, sondern du siehst wirklich in diesem kleinen Fenster, wie er Webseiten besucht, Dinge, die bei ChatGPT nur schlecht gehen, zum Beispiel, dass du sagst, ich brauche Informationen der letzten 7 Tage oder der letzten 24 Stunden, funktioniert bei Manus extrem gut.
Aber also du zahlst dafür, sehr intensiv. Oder?
Bitte?
Ist das free? Nee.
Es ist Credit-basiert. Du kannst es monatlich, kannst einmal Credits kaufen, bis sie verbraucht sind. Du startest, glaube ich, wenn du dich anmeldest, mit 500 oder sogar mit 1500 Credits. Also kannst auf jeden Fall erstmal loslegen. Jede Anfrage, je nachdem, wie komplex sie sind, zwischen 150 und 200 Credits. Also kannst schon so zwei, drei Dinger wirklich testen. Ich nutze es sehr intensiv und ich habe auch tatsächlich den Pro-Account mir geholt.
Nice, cool. Ich schaue es mir mal an. Genau, ich würde sagen, wir machen mal hier Schluss an der Stelle. Gar nicht, weil ich dann doch in einer Minute einen Termin muss, hoppla, sondern weil wir auch sonst, glaube ich, unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen überfordern. Wir wollen ja kein 2-Stunden-Laber-Podcast werden. Davon gibt es ja schon so viele. Wir haben noch ganz viel auf der Liste. Vielleicht machen wir einfach beim nächsten Mal nochmal so ein bisschen einen allgemeinen Rundum Schlag. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Viele, viele News. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr, ne, Lob freuen wir uns immer, Kritik aber auch wilde Ideen. Wir kriegen ganz viel Themen über LinkedIn zugeschickt. Beide entweder unabhängig voneinander oder auch miteinander. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns ansprecht. Das haben ganz viele von euch jetzt schon getan und das macht total viel Spaß zu sehen, dass es tatsächlich einfach mittlerweile eine umfangreiche Hörerschaft gibt, die sich hier alle 2 Wochen mit uns gemeinsam halt irgendwie hinsetzt und über die Sachen diskutiert, zumindest irgendwie passiv sich da reinzieht. Wir freuen uns über alles, was ihr habt, Fragen, Themen, Wünsche, wenn ihr einen eigenen, ganz persönlichen Doomsday habt auch. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.
Vielen Dank. Macht's gut.